Ich bin gern wieder mal bei euch, auch wenn es diesmal nur per Bild ist. Es ist eine seltsame Zeit, brauche ich euch nicht zu sagen, aber ich finde bei allem Mühsamen und für einige von uns auch Bedrohlichen, ich finde es nicht nur schlecht, was wir im Moment erleben. Diese Zeit zeigt uns unsere Grenzen und sie lehrt uns flexibel zu sein, persönlich aber auch als Gemeinden. Wir in Zürich in der ETG, wir fahren im Moment zweigleisig. Wir haben Gottesdienste im Gemeindegebäude mit maximal 50 Teilnehmern. Man muss sich anmelden. Und die Gottesdienste werden live übertragen als Livestream in YouTube. Und dazwischen haben wir auch Gottesdienste nächsten Sonntag, reine Zoom-Gottesdienste ohne Personen in der Gemeinde, alle am Bildschirm. Also bei uns ist es so abwechslungsweise. Letzte Woche hatten wir in Zürich eine übergemeindliche Evangelisation, das erste Mal seit Jahren, mit 18 Gemeinden, live on stage. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört, das wurde auch schon in Deutschland aufgeführt. Ich weiß nicht, ob bei euch in Stuttgart oder in der Nähe auch. Das live on stage, das sind echte Lebensgeschichten von Menschen, die herausfordernde Situationen hatten und Gott erlebt hatten. Die sind als Musical aufgeführt, diese Lebensgeschichten. Und dann kommt am Schluss des Musicals eine Botschaft, evangelistische Botschaft. Und das ist wirklich sehr gut. Aber natürlich konnten wir auch das nur über Livestream durchführen. Etwa einen Monat bevor es begann, wussten wir, wurden die Maßnahmen verschärft und wir wussten, dass es nur über Livestream geht. Das hat den Vorteil, dass man viel mehr Leute einladen kann, auch die, die nicht in Zürich wohnen. Wir hatten größere Reichweite, als wenn es in der Halle gewesen wäre, aber es gibt keine persönlichen Kontakte. Und nächste Woche findet das nochmals statt, in Biel. Und wenn ihr jetzt Leute habt, die ihr denkt, das wäre für die noch interessant, dann könnt ihr die auch einladen, weil, wie gesagt, es ist ja ein Livestream, spielt überhaupt keine Rolle, wo man sitzt. liveonstage.com. Ich weiß nicht, ob ihr die Folie sieht jetzt. liveonstage.com könnt ihr Leute einladen, sind gut gemacht, diese Musical jeden Abend um 8 Uhr, also um 20 Uhr, ab Montag bis Samstag. Es sind immer zwei Tage die gleichen Musicals, also Montag, Dienstag eine Geschichte, dann Mittwoch, Donnerstag eine und Freitag, Samstag noch eine andere. Sehr zu empfehlen. Gut, dann möchte ich zur Predigt kommen. Da ist die Folie vom Live on Stage. Genau, da seht ihr die Internetadresse. Und wie gesagt, nächsten Montag beginnt das, morgen beginnt das wieder. Schaut doch mal rein oder ladet jemanden ein dazu. Gut, als Grundlage zur Predigt oder als Anfangspunkt lese ich 2. Korinther 4, Vers 8. Zuerst nach Luther. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Das wäre die nächste Folie. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Der gleiche Vers in der neuen Genfer Übersetzung. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Dieser Vers dürfte einigen von euch bekannt vorkommen. Er war Teil des Texts, über den Heinz Fuchs vor vier Wochen gesprochen hat. Und wir werden heute nun das Thema dieses Verses 8 noch etwas vertiefen. Unseren Umgang mit Bedrängnis, mit Sorgen und Ängsten. Viele von uns tragen Lasten, und werden, wie es Paulus beschreibt, von Schwierigkeiten bedrängt. Junge Erwachsene sorgen sich um anstehende Entscheidungen. Eltern sorgen sich um ihre Kinder. Leute ab 50 sorgen sich um ihren Job. Das geht mir selbst auch nicht anders. Und wieder andere sorgen sich um ihre Gesundheit. Erst recht in diesen Tagen. Das sind alles keine Wahnvorstellungen, sondern reale Bedrohungen. Wie soll man sich da nicht sorgen? Ich bin überzeugt, mit Gottes Hilfe können wir einen gesunden Umgang mit Ängsten und Sorgen lernen. Dieser Vers begeistert mich, weil er zwei Eigenschaften auf wunderbare Art verbindet. Er ist einerseits ehrlich und realistisch, aber andererseits auch sehr hoffnungsvoll. Da kommt eben das Motto, das Heinz hatte vor 4 Wochen, durch, nämlich das Ja, aber. Ja, wir werden bedrängt und wir haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Auch als Christen. Sogar wenn wir uns aktiv und engagiert für Gott einsetzen. Sogar Paulus bedrängt von Schwierigkeiten. Die Bibel ist ehrlich. Sie verspricht uns kein Leben ohne Probleme. Ein Leben als Christ unter der Führung von Gott, das lohnt sich zu 100% und ist in vielfacher Hinsicht besser als ein Leben ohne Gott. Weil es ein lohnendes und erfülltes Leben ist. Weil die Gegenwart Gottes real ist und erlebt werden kann. Und so weiter. Wir könnten noch weitere Gründe aufzählen, weshalb sich ein Leben mit Gott lohnt. Aber das wird kein einfaches Leben ohne Sorgen sein. Das macht Paulus hier klar. Ja, wir werden bedrängt, manchmal sogar stark. Ja, wir haben Schwierigkeiten, manchmal sogar ganz viele oder große. Aber wir sind nicht allein damit. Gott hilft uns. Manchmal hilft er uns aus den Schwierigkeiten heraus, häufig aber hilft er uns hindurch. Er lässt Bedrängnis zu, aber er sorgt dafür, dass wir davon nicht erdrückt werden. Er lässt Situationen, in denen wir nicht mehr weiter wissen, zu, aber er hilft uns, daran nicht zu verzweifeln und einen Ausweg zu finden. Das glaube ich ganz fest, das habe ich schon erlebt. Und daran will ich festhalten, gerade dann, wenn ich unter Druck bin und bedrängt werde. Sorgen und Angst sind ein großes Thema in der Bibel. Es wird oft davon geschrieben, wohl weil eben die Menschen schon immer damit zu kämpfen hatten. Und der Übergang von Sorgen und Angst ist fließend. Sorgen können zu Angst führen. Interessant ist auch, dass dort, wo die Lutherbibel den Begriff Angst verwendet, in der Elberfelder Bibel, die sich in der Regel sehr genau an den Urtext hält, häufig das Wort Bedrängnis steht. Das bekannteste, aber nicht das einzige Beispiel, ist die Aussage von Jesus, in der er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In diesem Vers steht in der Elberfelder, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Bedrängnis kann zu Angst führen, muss aber nicht. Die Bibel sagt uns an verschiedenen Stellen, wir sollen keine Angst haben und uns nicht fürchten. Heißt jetzt das, dass wir keine Schwäche zeigen dürfen und dass wir unsere Angst überspielen sollen? Ich glaube nicht. Sich nicht fürchten heißt nicht, keine Angst als Angstgefühl zu haben. Das kommt ja einfach, da kann man auch oft gar nichts dagegen tun. Aber wenn mir die Bibel sagt, ich soll mich nicht fürchten, heißt das für mich, dass ich mich nicht unnötig ängstige. Oder dass ich nicht aus Angstgefühlen heraus etwas Richtiges, das dran wäre, nicht tue. Mich nicht zu fürchten heißt, dass ich mich nicht von Angstgefühlen bestimmen und am Handeln hindern lasse. Und ich denke, es gibt gute und weniger gute Ängste. Es gibt eine Angst, die uns in Gefahr vorsichtig sein lässt. Und das ist eine gute Angst. Zum Beispiel, wenn ich mit dem Fahrrad zu schnell fahre, dann ist es gar nicht so schlecht, wenn ich plötzlich Angst kriege und dann ein bisschen bremse. Oder beim Wandern, ich habe euch da ein Bild mitgebracht von einer Wanderung, die ich letzten Sommer mit meinem Sohn zusammen gemacht habe. Das ist mein Sohn, der war auch schon mal mit mir bei euch. Und das war dann am Schluss der Gipfelaufstieg. Das war dann noch eine Schwierigkeitsstufe höher. Und dann ging es dann, also das Bild täuscht nicht, kannst das nächste auch noch zeigen, genau, da ging es dann relativ stark runter. Und rechts seht ihr, wie es dann dort, wo er auf dem linken Bild steht, geht es dann rechts hoch und das sieht dann so aus wie auf dem rechten Bild. Und wenn man dort ist, sollte man keinen Misstritt tun und darum ist es gut, wenn man da ein bisschen vorsichtig ist. Also es gibt auch Angst, die uns von Leichtsinn bewahrt, sage ich mal, und das ist durchaus sinnvoll. Aber dann gibt es eben auch die lähmende Angst, die uns blockiert und falsch reagieren lässt. Wenn sich dann ein Wanderer zum Beispiel auf einem Grat verkrampft und zittrige Knie bekommt, dann wird es für ihn eigentlich erst deswegen gefährlich. Und so denke ich, gibt es auch nicht nur gute, sinnvolle und schlechte Angst, sondern es gibt auch, kannst vielleicht auf die nächste Bild gehen, die schwarze Folie, es gibt auch gute und schlechte Sorgen. Oder vielleicht berechtigte und solche, die wir uns nicht machen sollten. Wenn wir uns als Christen nicht zu viele Sorgen machen sollen, ist damit nicht gemeint, dass wir sorglos im Sinn von leichtsinnig sein sollen. Das denke ich nicht. Es ist normal, dass wir um Dinge besorgt sind, die wir wertschätzen. Wenn wir das nicht täten, würden wir diesen Dingen nicht Sorge tragen. Man kann besorgt sein über eine Prüfung, die noch ansteht, oder über einen neuen Verantwortungsbereich, in den man hineingekommen ist. Und solche Sorgen sind normal und werden uns üblicherweise dazu bewegen, verantwortungsvoll zu handeln. Dann gibt es aber auch Menschen, auch Christen, die sich zu schnell und zu oft Sorgen machen. Sie kämpfen mit verschiedenen Sorgen, denken oft darüber nach und verbrauchen viel Energie darüber. Und die Intensität und Häufigkeit ihrer Sorgen ist viel zu groß verglichen mit dem eigentlichen Problem. Und das sind dann nicht mehr gesunde oder hilfreiche Sorgen. Und deshalb mein Vorschlag: Versuche dein Problem, das dir Sorge bereitet, richtig einzuordnen und zu gewichten. Ist es wirklich so wichtig? Und wie schlimm wäre es, wenn das Befürchtete tatsächlich eintritt? Manchmal kostet einen die Sorge um eine Sache mehr Energie als die negativen Folgen, wenn diese Sache eintreten würde. Und wenn das so ist, dann machst du dir zu viele Sorgen. Und was auch eine unnötige Sorge ist, ist, wenn wir uns im Voraus auf Vorrat sorgen für etwas, das noch weit entfernt ist. Jesus sagte in der Bergpredigt, wir sollen uns nicht um den nächsten Tag sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Lernen wir doch, uns jeden Tag auf das Problem zu konzentrieren, das wir jetzt lösen müssen. Alle anderen Sorgen können warten, bis ihre Zeit gekommen ist. Ängste und Sorgen haben normalerweise einen Grund und einen bestimmten Anlass, auf den sie sich beziehen. Wir können aber auch aus einem Gefühl der Unsicherheit heraus Sorgen entwickeln. Wir wissen nicht, was morgen alles passieren wird. Und weil wir das nicht wissen, stellen wir Vermutungen an und befürchten oft das Schlimmste. Und wenn wir diese Befürchtungen dann in unseren Gedanken als Wahrheit akzeptieren, machen wir uns Sorgen oder haben Angst und Stress. Dabei sind das häufig gar nicht reale Bedrohungen, sondern reine Vermutungen. So bin ich zum Beispiel in Gedanken meiner lieben Frau schon x-mal vom Motorrad gestürzt, aber in Realität noch kein einziges Mal. Ich hatte mal ein Zimmer als Student vor vielen Jahren bei einer Schlummermutter von der Gemeinde und die hatte ein Bild in ihrem Arbeitszimmer Und dort hieß es so sinngemäß drauf: Gott sei Dank sind die meisten Sorgen, die ich mir mache, nie eingetroffen. Gut, kommen wir zurück zu Paulus. Paulus sorgte sich nicht im Voraus und auch nicht aufgrund von Vermutungen, sondern er hatte reale Bedrängnisse und ganz offenbar auch nicht zu wenige davon. Er schreibt nicht nur hier in diesem Vers, den wir vorhin gelesen haben, davon, sondern ganz ähnlich auch schon zu Beginn des Briefes im Kapitel 1. Schauen wir uns hier die Verse 3 bis 5 und 9 an. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Wie schön. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir auch dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Wir fragen uns manchmal, wenn wir in Schwierigkeiten und Nöte geraten, warum muss das sein? Wir können oftmals keinen Sinn dahinter sehen. Manchmal ist es tatsächlich schwer oder fast unmöglich, einen Sinn hinter gewissen Prüfungen, die einzelnen Mitchristen auferlegt werden, zu sehen. Paulus aber schafft es, in den Schwierigkeiten, die ihn bedrängen, einen Sinn zu erkennen. Im Vers 9 sagt er, das geschieht damit, dass wir lernen, auf Gott zu vertrauen. Und ein anderer Grund, den er erwähnt hat, ist, dass wir ein Zeugnis für andere sind und andere durch uns ermutigt werden. Genau, danke. Der Folienmensch ist sehr aufmerksam, vielen Dank. Das gilt auch für uns. Es ist so ein geflügeltes Wort, Not lernt beten, und das stimmt. Ich hoffe, dass wir auch beten, wenn es uns gut geht. Aber Schwierigkeiten lassen uns unsere Hilfsbedürftigkeit erkennen und unser Vertrauen auf ihn statt auf uns selbst setzen. Das ist gut. Und auch wenn Bedrängnis schmerzt und nicht lustig ist und wir sie lieber nicht hätten, wenn sie uns näher zu Gott treibt, hat sie wenigstens etwas Gutes bewirkt. Und auch du und ich können ein Vorbild und eine Ermutigung für andere sein, wenn wir auch in Schwierigkeiten, in Nöten, im Schmerz und im Nichtverstehen trotzdem an Gott festhalten und von ihm ermutigt und getröstet werden. Das darf anderen zur Ermutigung werden, wenn sie sehen, der hatte schwere Zeiten zu durchleiden, aber Gott hat ihn oder sie durchgetragen. Das wird auch anderen Mut machen. Und dann im Kapitel 4 spricht Paulus von seinem Dienst als Apostel, der das Evangelium nicht-jüdischen Menschen bringt. Paulus freut sich, dass er diesen Dienst im Auftrag von Gott tun darf. Und dann die Verse, die unmittelbar vor dem eingangs gelesenen Vers über Bedrängnis stehen, Vers 6 und 7. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, so dass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Das müsst ihr euch mal vor Augen führen. Den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit. Welch ein Reichtum hat Paulus erlebt und darf er weitergeben. Aber dann, Vers 7, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße, denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Das heißt, seine Probleme und Bedrängnisse sollten klar machen, dass nicht er, Paulus, der Superheld ist, sondern dass Gott der ist, der wirkt. Gottes Kraft lässt Paulus vollmächtig Jesus verkünden. Gottes Kraft lässt Paulus alle Bedrängnis aushalten. Das wird durch diese Bedrängnis klar. Und ich denke, das ist, wenn wir die Bibel lesen, finden wir immer zwei Sorten, zwei Arten von Schutz. Einmal äußerlich, wenn Feinde zurückgedrängt werden oder ein Unglück verhindert wurde. Aber die zweite Art ist der innere Schutz, wenn jemand trotz äußerer Not nicht verzagte und sich trotz einer Bedrohung nicht ängstigte. Paulus erlebte sicher beides. Aber hier, wenn du auf die nächste Folie gehst, also, ja, danke. Hier schreibt er vom Zweiten. Er musste äußerlich viel erleben, erleiden, aber er zerbrach innerlich nicht daran. Der Geist Jesu in ihm war stärker als jede Bedrohung. Und im weiteren Kapitel, der weiteren Verlauf dieses Kapitels gibt uns Paulus wichtige Hinweise, was ihm dabei half. Nächste Folie bitte. Noch einer. Genau, das erste Punkt, ja gut, haben wir alle miteinander, macht auch nichts. Der erste Punkt, der ihm half, auf Gott zu vertrauen, bedrängt, aber nicht beängstigt. Das geht nur, weil er Gott kennt und ihm vertraut. Er konnte auf Gott vertrauen, er kannte ihn und er wusste, selbst wenn ich jetzt leide, bin ich nicht allein. Gott hat mich nicht vergessen. Und dann im Vers 16, ihr könnt das ja dann heute Nachmittag nochmal lesen oder ihr erinnert euch an die Predigt vor 4 Wochen. Vers 16 heißt, wenn wir schon äußerlich bedrängt werden und aufgerieben, aber der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Er lebte aus dieser Beziehung und konnte darum äußere Bedrängnis aushalten, weil sein innerer Mensch von Tag zu Tag erneuert wurde. Und das ist so eine Verheißung, auch gerade für Menschen, die krank sind oder die im Alter schwach werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Das darf Realität sein, das dürfen wir erleben, wenn wir diese Verbindung mit Gott haben. Und was ihm auch half, Paulus schaute nicht nur auf seine Probleme, sondern er konnte den Blick weiter in die Weite schauen, nicht nur auf das Problem, sondern er konnte auf Jesus schauen. Er konnte auf seinen Auftrag sehen, den er hatte. Und er konnte auf das neue Leben in ihm schauen, in Jesus. Schon jetzt und hier das neue Leben und umso mehr in Ewigkeit. Er hatte auch die Ewigkeitsperspektive. Paulus wusste, das ist nicht alles, das ist nicht das Endgültige, die Not, die er erlebt. Und das dürfen wir auch wissen. Mein Problem und meine Bedrängnis ist real, aber es ist nicht die einzige und alleinige Realität. Jesus in mir ist auch real, genauso wie die Probleme. Jesus in mir ist auch real. Das Licht, von dem wir am Anfang vorhin gelesen haben, das er in unser Herz schenkt, das ist auch real. Und dass ich die Ewigkeit bei ihm verbringen werde, das ist auch real. Und das lässt mich auch Druck und Schwierigkeiten aushalten, weil diese nicht alles sind. Und weil diese nicht das Ende sind. Und jetzt möchte ich euch noch einen Hinweis geben von Petrus zum Umgang mit Sorgen. Es gibt Leute, die beginnen in Drucksituationen zu trinken und versuchen, ihre Sorgen im Alkohol zu ertränken. Aber das funktioniert nicht, denn dummerweise können Sorgen schwimmen. Sorgen können aber nicht nur schwimmen, sie können auch fliegen. Davon schreibt Petrus in seinem Brief. Alle Sorge werft auf ihn. denn er sorgt für euch. Oder die NGU überschreibt es so: legt alle Sorgen bei ihm ab. Da bist du jetzt zu weit. Genau. Alle Sorgen. Einige sagt, legt alle Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Aber da gefällt mir jetzt die Luther-Übersetzung viel besser. Alle Sorgen werft auf ihn. Das ist stärker und aktiver. Nicht nur einfach fallen lassen, sondern werfen. Wie dieser Sportler im nächsten Bild. Kannst du eins weitergeben? Genau. Richtig werfen, wie ein Diskus. Die Sorgen wegschleudern. Und wie wirft man Sorgen? So, werfen ist etwas Aktives. Werfen ist nicht einfach liegen lassen. Werfen ist, heißt weit weg damit, weit weg von mir. Bewusst die Sorgen, bewusst im Gebet bei Gott ablegen. Das heißt für mich, die Sorgen auf ihn werfen. Bewusst ablegen. Und wiederum, Paulus fordert uns auch an einer anderen Stelle dazu auf, dass wir uns nicht sorgen sollen, sondern in allen Dingen im Gebet und Flehen alles vor Gott kundtun. Und wenn die bedrohlichen Gedanken zurückkommen, dann darf ich sie wieder zu ihm werfen und wieder bei ihm ablegen. Und ich darf Gott auch bitten, mir zu helfen, unnütze Sorgen zu erkennen und abzulegen. Ich darf mir überlegen und mir von ihm zeigen lassen, sind jetzt das Sorgen, die auf Fakten beruhen oder nur auf Vermutungen? Stehen die Sorgen im richtigen Verhältnis zum Problem oder mache ich mir viel zu viele Sorgen? Und auch dort, wo es reale Sorgen ist, wo es reale Bedrängnisse sind, wo die Sorgen nicht nur auf Vermutungen beruhen, auch diese Sorgen auf Gott werfen. Ihm sagen, was mich bedrängt und ihn bitten, dass er mir da raushilft oder hindurch hilft. Ich darf beten um Kraft und um Weisheit, damit ich mich richtig verhalten kann und den Druck mit seiner Hilfe aushalten kann. Gut, jetzt bitte die nächste Folie. Da sehen wir den gleichen Vers, 1. Petrus 5, 7 in der Elberfelder Übersetzung. Und das ist ein interessantes Detail. Da beginnt dieser Vers nämlich mit dem Wort indem. Indem ihr alle Sorgen auf ihn werft. Und indem heißt ja, das bezieht sich auf das, was vorhin steht. Also er macht hier eine Verbindung auf den Vers vorher. Und vorher steht, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Wir sollen uns unter die Hand Gottes demütigen, indem wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Das finde ich eine unerwartete Art, mich unter Gottes Hand zu demütigen. Ich hätte mir da eher erwartet, dass es heißen würde, demütigt euch unter die Hand Gottes, indem ihr nicht hochnäsig seid oder indem ihr gottesfürchtig seid oder was auch immer. Aber Petrus sagt, demütigt euch unter die Hand Gottes, indem ihr eure Sorgen bei ihm ablegt. Und das ist spannend, das finde ich sehr aufschlussreich. Und das heißt für mich, dass ich ihm die Sorgen abgebe und auch das Resultat ihm überlasse. Ich demütige mich unter seine Hand, unter seine Führung. Ich überlasse das Resultat ihm. Wie sich die Situation am Ende entwickelt, ich überlasse es ihm. Ich unterstelle mich ihm unter seiner Führung. Ich erlaube ihm, mich auch Wege zu führen, die ich unangenehm finde, die ich nicht verstehe, und ich lasse ihn trotzdem Herr sein, auch wenn ich mit der Situation und den Bedrängnissen nicht glücklich bin. Ich entscheide mich, ihm trotzdem weiter zu vertrauen und ihm auch zuzutrauen, mir durch die Drucksituation hindurch zu helfen. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft. Das ist eine gute Sache. Nehmt das mit heute, das ist eine gute Sache. Viele unserer Sorgen haben ja mit Angst zu tun, Angst vor Verlust. Zum Beispiel Verlust von Wohlstand, Reichtum oder Verlust der Gesundheit. Und Jesus hat mal dazu gesagt, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und das heißt für mich auch, wir müssen bereit sein, etwas zu verlieren, um es zu empfangen, behalten oder anderes erhalten zu können. Das heißt, wir müssen auch bereit sein, etwas zu verlieren. Ein Mensch, und das heißt eben auch für mich, unter die Führung von Gott stellen. Ein Mensch ohne Gott will unbedingt sein Leben erhalten und auskosten, möglichst vieles. Und auch für viele, die mit Gott leben, ist das weiterhin wichtig. Und Wohlergehen ist ja nichts Schlechtes, sondern eine Gabe Gottes, für die ich ihm danken soll. Aber es kann mir zu einem Götzen werden, wenn ich mein Herz daran hänge. Und Jesus meinte ja nicht, dass wir unser Leben leichtfertig wegwerfen sollen, sondern dass wir bereit sein sollen, es um seinetwillen zu verlieren. Wir wollen das, was Jesus uns anvertraut hat, unser Leben, Gesundheit, Zeit, Geld, Freundschaft, all das, wollen wir mit Sorgfalt behandeln, aber auch bereit sein, etwas davon aufzugeben, falls das in seinen Augen nötig ist. Nun möchte ich euch noch aufzeigen, dass es auch eine Verheißung darauf gibt, die Sorgen loszulassen. Und auch da ist es wieder ein bisschen überraschend. Und das finde ich auch das Schöne an der Bibel. Es steht nicht immer das drin, was wir erwarten würden. Im Philipper 4 ist ein Vers, der auch bekannt ist im Zusammenhang mit Sorgen. Philipper 4, 6, die nächste Folie, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und dann kommt der nächste Vers mit der Verheißung. Und man könnte jetzt denken, ja, die Verheißung würde vielleicht sein, ja, sorgt euch nichts, dann werden die Sorgen weg sein. Oder dann werden alle Umstände sich zum Guten wenden. Aber es ist nicht so, sondern wenn wir weiterlesen, sehen wir, die Verheißung ist, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Das heißt doch eben, die Sorgen und Probleme, die sind häufig noch da, selbst wenn wir sie Gott hinlegen. Natürlich gibt es auch das andere, das dürfen wir Gott auch zutrauen und das macht er oft auch. Aber oft sind die Sorgen und Probleme trotzdem noch da. Aber die Verheißung, die uns hier gegeben ist, wenn wir die bei Gott abladen, dann wird der Friede Gottes unsere Herzen und Gedanken in Jesus bewahren. Und was kann uns Besseres passieren, als unsere Herzen und Gedanken in Jesus zu bewahren? Von ihm ausfüllen und bestimmen zu lassen. Nichts Besseres kann uns passieren. Dann werden Angst und Sorgen nicht die uns dominierenden Gefühle sein, sondern die Geborgenheit in ihm und das Vertrauen in ihm. Bei mir ist eine Auswirkung von Drucksituationen, dass ich am Morgen früher erwache und dann die Gedanken zu drehen beginnen. Das ist bei mir oft so, wenn ich unter Druck stehe. Dann plötzlich am Morgen früher erwache ich und dann dreht es. Dann denke ich an die letzte Sitzung, was ich anders hätte sagen sollen oder was ich als nächstes tun muss oder was ich gar nicht vergessen darf und so weiter. Vielleicht kennt ihr das auch. Und manchmal ist das sogar hilfreich, wenn mir noch etwas einfällt. Aber das kann auch mühsam sein, wenn es den Schlaf und die innere Ruhe raubt. Und dann ist dieser Friede, von dem der Philipperbrief hier schreibt, dann ist er gefährdet. Und was kann ich dann dagegen tun? Ich kann mit Gottes Hilfe versuchen, dieses Gedankenkarussell bewusst zu beenden. Ich kann auch diese Gedanken bei Gott ablegen und mich ganz bewusst an Gottes Worte und seine Verheißungen erinnern und zum Beispiel genau diesen Vers 7 beten. Dein Friede, der höher ist als alle Vernunft, soll und wird mein Herz und meine Sinne in Jesus Christus bewahren. Oder ich kann in Gedanken ein Lied singen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das kann ich im Gedanken singen. Wir hatten vorher den Lobpreis gehabt. Wenn man in Schwierigkeiten steckt, ist einem vielleicht nicht daran, Loblieder zu singen. Dann darf man auch einfach zuhören. Aber Loblieder können uns helfen, auf ihn zu schauen und unser Vertrauen auf ihn zu stärken und zum Ausdruck zu bringen. Und sowieso gilt, unseren besten Lobpreis singen wir, indem wir ihm trotz Leid treu bleiben. Damit komme ich zum Schluss. Es gibt auch noch eine interessante Geschichte, das überspringe ich jetzt. Im Markus-Evangelium, die Jünger mit Jesus im Sturm, könnt ihr vielleicht auch mal in Ruhe für euch selbst lesen. Markus 4, kannst vielleicht trotzdem die Folie noch zeigen. Und die beiden Punkte dazu noch. Genau. Die Jünger gerieten ja eigentlich nur wegen Jesus in diese Not. Also das heißt auch wieder, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist es normal, dass wir trotzdem auch mal in einen Sturm geraten. Hier war es sogar noch extremer. Es gibt sogar Stürme, die wir gerade nur erleben, weil wir ihm nachfolgen. Das war ja hier bei den Jüngern so. Und er stellte ihnen zwei interessante Fragen, da könnt ihr euch auch darüber nachdenken. Warum haben wir Angst? Sind wir uns nicht bewusst, dass es mit Jesus auch durch Stürme gehen kann, aber dass er auch mit im Boot ist? Das dürfen wir uns bewusst sein. Er ist mit uns im gleichen Boot. Und habt ihr immer noch keinen Glauben? Ich meine, das meint jetzt hier, vertraut ihr mir trotzdem nicht. Und Vertrauen ist halt oft eine Entscheidung. Ich fühle mich nicht danach und dann muss ich mich dazu entscheiden. Weil Gott Gott ist und ich sein Kind. Und ich schließe mit der letzten Folie. Das ist eine Karte, die wir mal bekommen haben von Leuten, die uns die geschickt haben. Und dort steht, das ist auch spannend, was bedeutet es nun, an Christus zu glauben? Freude oder Traurigkeit? Stärke oder Schwachheit? Gewinn oder Verlust? Glücklich sein oder leiden? Frieden oder Kampf? Beides. Und das Erste mitten im Zweiten. Wir wollen noch miteinander beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort keine leeren Versprechen gemacht hast. Und ich danke dir, dass du uns auch nicht irgendwo in einem Trugbild lässt, dass wenn wir an dich glauben, dass es einfach immer nur easy peasy ohne Schwierigkeiten geht. Das hast du uns nirgendwo versprochen. Aber du hast uns versprochen, dass du uns nie allein lässt. Und du hast uns versprochen und aufgefordert, dass wir in unserer Not und mit Schwierigkeiten gerade dann auch zu dir kommen dürfen. Dass wir unsere Sorgen auf dich werfen dürfen. Dass wir alles dir hinlegen dürfen. Und dass du uns nicht allein lädst, sondern dass du uns gerade in schwierigen Zeiten umso mehr an der Hand nimmst und führst. Und darauf vertrauen wir. Das haben wir, viele von uns haben das schon erlebt. Wir könnten uns jetzt da gegenseitig auch Mut machen, wie wir erlebt haben, wie du uns durch Schwierigkeiten hindurchgeführt hast. Und ich möchte einfach jetzt beten, gerade für die Leute in Ludwigsburg, die jetzt zuhören oder dort sind, gerade für die, die durch schwierige Zeiten gehen, jetzt gerade, was auch immer, sei es gesundheitliche Schwierigkeiten oder andere Nöte, was ihnen Angst macht. Ich möchte bitten, dass du ihnen hilfst, damit umzugehen. Ich möchte bitten, dass sie merken, wo sie sich vielleicht umsonst Sorgen machen, wo es gar nicht nötig wäre. Aber auch dort, wo es wirklich reale Bedrängnisse sind, möchte ich bitten, dass du ihnen Mut gibst. Dass du ihnen hilfst, auf dich zu schauen und deine Möglichkeiten. Dass du dein Licht in ihr Herz gibst. dass du sie deine Gegenwart spüren lässt. Und ich bitte, dass du dort, wo es möglich ist, ihnen hilfst, aus den Problemen heraus, aber dort, wo du willst, auch durch die Probleme hindurch. Ich bitte dich, dass du jedes Einzelne Schritt für Schritt führst, durch seine Schwierigkeiten, dass du es jedes an den Hand nimmst, dass du ihnen Mut gibst, uns allen Mut gibst, Weisheit gibst, zu merken, was wir tun sollen, dass du Situationen veränderst, dass du aber vor allem uns veränderst, dass du uns stärkst, dass du uns Kraft gibst, Zuversicht. Danke, dass dir kein Problem zu groß ist. Danke, dass du uns nie allein lässt und dass deine Wege gute Wege sind, selbst wenn wir sie im Moment unangenehm finden. Wir halten daran fest, du führst gute Wege. Du führst Wege, die zum Ziel führen und du ziehst uns immer näher zu dir. Wir wollen dir treu bleiben, auch wenn Schwierigkeiten da sind. Denn du bist groß und deine Möglichkeiten sind viel größer als unsere Möglichkeiten. Wir beten dich an, dass du unser Vater bist und wir deine Kinder sein dürfen. Amen.